Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute wieder mit einer neuen Episode Kindergarten-Gesundheitspolitik. Ostern liegt hinter uns, vor uns liegt der Muttertag und womöglich im Bälde auch die Wahl eines neuen Bundeskanzlers. Was die künftige Koalition kann, was sie nicht kann, darüber sprechen wir wieder mit Michael Hubmann, dem Präsidenten des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen, dem BVJ. Hallo, Michael Hubmann.
Hallo, Dennis Nessler.
Heute mal wieder digital aus der Ferne, wie geht's Ihnen?
Ja, eigentlich hervorragend. Ich hatte eine schöne Karwoche in Brixen, da des traditionellen Kongress, an dem ich teilnehme, der Osterseminarkongress. Und der ist eine Mischung aus viel Kongress, viel Netzwerk und einem kleinen bisschen Urlaub. Heuer allerdings sehr verregnet.
Sehr verregnet. Ja gut, aber Regen ist ja auch irgendwie notwendig. Also hier bei uns sind die Böden ja alle wirklich furztrocken, muss man sagen. Unsere letzte Episode liegt ziemlich genau einen Monat zurück. Das war am 19. März veröffentlicht. Die hatten wir bei Ihnen in Zirndorf aufgezeichnet. Und ich erinnere mich noch an die Headline: Steuerung, Schulessen, Starkbier. Was unser Gesundheitssystem wirklich braucht. Wer das Starkbier auflösen will, solle sich das bitte anhören. Damals haben wir so ein bisschen spekuliert über die ersten Gerüchte zum Koalitionsvertrag. Jetzt liegt einer vor. Den wollen wir uns gleich mal in so ein paar Teilen anschauen und bewerten. Vielleicht mal so der erste Bewertung von Ihnen, Sie haben es ja auch gelesen, wie viel Steuerung, Schulessen und Starkbier stecken da jetzt drin?
Ja, man braucht viel Starkbier, um die Quintessenz zu vertragen. Also ich glaube, man hat ja einen Prozess gehabt, wo wir über diese Steuerungspapiere uns alle schon gedacht haben, Mensch, da ist in der Gesundheit sehr viel, was eigentlich die entsprechenden Personen eint. Und wenn man dann die Weiterentwicklung zum Koalitionsvertrag anschaut, auch in der personellen Besetzung, ist meine große Sorge, dass es im Wesentlichen nicht um die Kompetenz der Lösung der Probleme geht, sondern man das Ganze ganz klar unter dem finanziellen Aspekt sieht. Ich finde, das ist eine Entscheidung, zu der kann man kommen, aber dann sollte man sie auch gut begründen und dann auch klar so formulieren. Ich nenne den einen Begriff immer Verantwortungsweitergabe, dass jemand anders schuld ist und man beschreibt Probleme und anders muss man es lösen. Und jetzt ist es so ein bisschen eine Erhoffnungserweckung. Es passt vielleicht ganz gut zu Ostern. Man gibt vielen Gruppen das Gefühl, dass sie ihre Ziele in den Koalitionsvertrag gebracht haben. Wenn man dann aber die Diskussion im Gesundheitsbereich anschaut, dann muss man einfach klar sagen, es fehlt das klare Commitment, in welcher schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation wir sind und dass eigentlich der Geist des Rotstifts herrschen sollte und nicht der Geist der Großzügigkeit mit Leistungen, die wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig sind.
Okay, also wieder so eine Art Füllhorn an Möglichkeiten. Vielleicht vorweg, ich habe die Hoffnung, dass Sie nicht gezählt haben, wie oft das Wort Kinder in dem Dokument vorkommt. Haben Sie gezählt?
Nein, habe ich nicht.
Perfekt.
Ich kann, glaube ich, ganz gut schätzen.
Dann schätzen Sie mal.
150 sagen.
150. Also das Dokument hat 146 Seiten und die korrekte Antwort lautet 71. Das ist weniger als die Hälfte Ihrer Schätzung. Ist das gut oder ist das schlecht?
Man kann ja doch nicht so gut schätzen, wie ich geglaubt habe. Wenn jeder dieser 71 Treffer hinter dem Projekt steht, das Leben von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und auf der Welt verbessert, ist die Zahl gut. Wenn von den 71, 61 nur Worthülsen sind, dann wird sich die Lage der Kinder nicht verbessern. Wir haben einen Medienpreis, des Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen. Ich komme gerade aus der Jury-Sitzung und es ist beeindruckend zu sehen, wie die Medien, egal ob es jetzt Print ist, ob es Fernsehen ist, ob es online ist, wie die beschreiben, wie die Lebensrealität von Kindern ist, gerade was Bildungsgerechtigkeit und Kinderarmut angeht. Und da würde ich mir wünschen, dass diese Regierung mehr schafft als Lippenbekenntnisse.
Und der Medienpreis wird, das kann man vielleicht an der Stelle auch sagen, am 9. Mai verliehen in Berlin.
Absolut, da freuen wir uns drauf.
Das ist ich würde fast behaupten, Michael Hubmann, das ist ein interessanter Zufall, denn der 9. Mai könnte in gewisser Hinsicht ja zumindest einen terminlichen Bezug haben, was unsere neue Bundesregierung betrifft. Es ist ja so, es gibt zwar jetzt diesen Vertrag, aber es muss noch mehr oder weniger final entschieden werden. 28. April macht das bei der CDU der sogenannte Bundesausschuss. Die SPD-Mitglieder müssen auch noch drüber abstimmen. Das machen die bis 29. April. Am 30.04. soll das Ergebnis verkündet werden. Und jetzt wird tatsächlich spekuliert, dass in der Woche ab dem 5. Mai, also wenn Sie Ihren Medienpreis verleihen, eine neue Bundesregierung zustande kommen könnte, am 7. Mai der neue Bundeskanzler Friedrich Merz gewählt werden könnte und dann auch ein neuer Gesundheitsminister das Amt ja, übertragen bekommt. Gehandelt wird Tino Sorge von der CDU. Haben Sie mit dem schon gesprochen, ob der zur Medienpreisverleihung da vorbeikommt?
In der Tat haben wir einen Schirmherrn. Das ist der aktuelle geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Nee, ich habe Herrn Sorge noch nicht Kontakt. Das ist eigentlich ein guter Hinweis. Wobei ich schon glaube, dass diese Frage dieser ominösen Kabinettsliste ja noch unter vielen, vielen Fragezeichen steht. Mhm. Und man auch da eigentlich gar nicht oft genug wiederholen kann. Ich glaube, die Zeit, wo das Kabinett nur nach regionalen Gesichtspunkten besetzt werden sollte, die sollten eigentlich vorbei sein. Und wir sollten wirklich versuchen, oder Herr Merz und Herr Klingbeil sollten versuchen, nach der Kompetenz zu sehen. Und ich denke, die Arbeit, die der neue Gesundheitsminister, die neue Gesundheitsministerin vor sich haben, ist mit Herkules Aufgabe sehr gut beschrieben.
Ist das, was Sie gerade formuliert haben, ein Wunsch-Appell oder eine realistische Hoffnung von Ihnen?
Ich glaube, das ist nochmal eine Erwartungshaltung, die man einfach in der Deutlichkeit formulieren muss. Ja. Und ich denke, dass es auch einfach wichtig ist für die Kollegin oder den Kollegen, der dieses Amt bekommen wird, dass es schon klar ist, es ist kein Schönwetteramt. Da gibt es viele Dinge und es wird neben Lösungsideen ein unglaublich hohes Maß an kommunikativer und Netzwerkfähigkeit bedürfen, die unterschiedlichen Interessen im Gesundheitssystem da auf einen Weg zu bringen. Mir wurde das bewusst auf der DEMEA. Ich war heute erstmals auf der DEMEA und wenn man sieht, dass dort vor allem eins ein anspringt, Geschäftsideen und Kapital, dann war das so weit weg von der Denke oder der Wahrnehmung an anderen medizinischen Kongressen, wo die Kolleginnen und Kollegen einfach sagen, Mensch, Arbeitsbedingungen in Kliniken, Realität in der Patientenversorgung ist ja doch was, was die Leute eigentlich auf Dauer sehr, sehr stark anstrengt und belastet. Das steht ja auch in einem Punkt drin. Wir wollen die Arbeitsbedingungen der Menschen im Gesundheitssystem verbessern. Und da habe ich so gesehen, dass die Diskussion, die auch drin steht, die Gesundheitswirtschaft zu sehen, dass dieser makroökonomische Aspekt einfach endlich einmal sein könnte, wie viel Beschäftigung generieren wir in Deutschland? Wie viele Menschen geben wir Lohn und Brot und vor allem eine sinnhafte Beschäftigung? Da ist viel Potenzial drin, aber es braucht jetzt wie an vielen anderen Stellen auch eine klare Kommunikation. Ich glaube, dass der oder die neue Ministerin auch einen inneren Kompass braucht, wirklich zu wissen, was ist wichtig und was ist richtig und was ist vielleicht wünschenswert und wäre schön.
Da will ich gerade mal einhaken, weil das ist ja nun eine der, ja, ich will gar nicht sagen Widersprüche, das ist eine der großen Ambivalenzen. Ich würde ja fast die Behauptung aufstellen, Michael Lubmann, dass jeder Gesundheitsminister und jede Gesundheitsministerin sehr gut weiß um die Tatsache, dass wir eine gute 500 Millionen Euro jedes Jahr für Gesundheit in diesem Land ausgehen. So viel wie nur wenige andere Länder pro Kopf. Ich glaube, es sind nur die Schweiz und die USA, die noch vor uns sind. Also die Relevanz, dass Gesundheit eben auch ein Wirtschaftsfaktor ist im weitesten Sinne, die würde ich jetzt fast sagen, das haben die irgendwie drauf. Die Frage ist nur, wird diese Konsequenz immer richtig gelenkt? Nämlich auch hinsichtlich der Leistung. Da sind doch Zweifel angebracht.
Ich glaube, dass das aber genau der Punkt ist, den ich meine. Da würde ich Ihnen widersprechen. Man sieht immer diese Ausgabenseite, dass man aber zum Beispiel sich zu wenig anschaut, was steht da dahinter an Unternehmen, die in Deutschland sind, die sozusagen wie viele Beschäftigungsmöglichkeiten beispielsweise in der Digitalindustrie aktuell damit verknüpft sind. Und ich glaube, das ist viel, oder wie sieht die Situation bei Medizinprodukteherstellern aus? Welche Innovationen in der Behandlung von schwerbehinderten Menschen kommen aus Deutschland und vielleicht werden die woanders viel schneller eingeführt als bei uns? Sondern man sieht immer nur diesen Kostenfaktor. Und das ist dann an manchen Punkten einfach dann wieder schön auf Fortbildungen zu gehen und zu gucken, was ist denn eine Innovation? Und wenn Sie sich anschauen, wie sich die Behandlung der schweren Neurodermitis durch Biologika verändert hat oder wenn Sie sich die Lebenserwartung einer Patientin als Patienten mit Mukoviszidose anschauen, dann gelingt es neben dieser Darstellung auf der Kostenseite als reine Ausgabenseite und wir schauen uns zu wenig, das ist, was kriegen wir dafür an, die Habenseite an. Und wenn man das anschaut, dann ist das ein Zugewinn an Lebensqualität, der sensationell ist und der natürlich auch dazu führt, dass die Verteilung wieder enger wird, weil die Medikamente die ärztlichen Ausgaben überholt haben. Und ich bleibe da jetzt im Flow, wenn ich mir angucke, dass sich jetzt permanent diese Geschichten, die Lebenserwartung in Deutschland ist zu niedrig, wir es aber null schaffen, auch, und da ist der Koalitionsvertrag wirklich dünn, ein bisschen in Richtung Verhältnisprävention und nicht nur Verhaltensprävention zu gehen. Also die leidige Diskussion, dass unter Herrn Özdemir das Thema Abgabe auf zuckerhaltige Getränke mit der langfristigen dem Einsparpotenzial und der Verringerung der Morbidität und Mortalität der Bevölkerung nicht genutzt wird. Wenn wir überlegen, wie lange wir über gesundes Schulessen diskutieren, ohne uns zu überlegen, das muss halt dann auch der entsprechende finanzielle Betrag realistisch eingesetzt werden. Das sind die Dinge, wo ich glaube, da braucht es einen realistischen Blick.
Kommen wir gleich nochmal zum Thema Primärprävention, weil da steckt doch einiges an Musik drin, wenngleich nicht unbedingt im Koalitionsvertrag. Sie haben jetzt gerade so en passant mal so ein ganz großes Thema angefangen anzurissen, nämlich das Thema Kosten-Nutzen-Bewertung von Gesundheitsleistungen. Das allein könnte ganze Hörsäle füllen über Semester hinweg. Gott sei Dank haben Sie wieder die Kurve gekriegt zur Kinder- und Jugendmedizin. Sie benutzen gerne den Begriff enkeltaugliche Gesundheitspolitik. Den hört man immer wieder aus dem Munde von Michael Hubmann. Versuchen wir es mal kurz vor der Klammer, bevor wir so ein bisschen uns Details noch anschauen. Wie enkeltauglich ist denn dieser Koalitionsvertrag?
Mäßig.
Mäßig.
Ich würde mal sagen, man zeigt sich stets bemüht. Wobei ich glaube, dass wir dort einfach auch wieder diese Ehrlichkeit, die ich oft auch anmahne, nochmal uns auf die Agenda nehmen müssen. Wenn man die letzten 3,5 Jahre anschaut, und es war sehr nochmal ein Zeitraffer auch zu sehen, gestern auch an den Nachrufen auf den Papst Franziskus zu sehen, wir haben einen Angriffskrieg mitten in Europa, wir haben die Situation im Nahen Osten, wir haben einen ehemaligen Verbündeten in Anführungszeichen in Amerika mit einer disruptiven Form von Politik, wo man auch sagen muss, ja, das ist noch eine andere Situation, als wir es vor 5 oder 6 Jahren hatten. Mhm. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir uns auch da wieder überlegen, wie wir die Schwerpunkte einsetzen. Und ich glaube, dass das Thema sehr stark immer in den Energieumbau gesteckt wurde. Aber dieses Thema, wie viel der Einzelne, das hatten wir, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge, wie viel kann der Einzelne tun, dass sich die Dinge wieder verbessern? Das geht immer so ein bisschen in den Hintergrund. Mhm. Auf dem Kongress in Brixen war der Bruder von Reinhold Messner, ehemaliger Chefarzt für Neonatologie in Bozen, jetzt sozusagen Landesrat, also sozusagen regionaler Gesundheitsminister für die autonome Provinz Südtirol Alto Adige. Und der hat gesagt, wo kommt diese ganze Unzufriedenheit her? Und das ist ein Satz, über den ich viel nachgedacht habe in der letzten Woche, wie viel Menschen uns erzählen, wie alles schlecht und schwierig und beschissen ist. Hm. Man kann das alles so tun. Hm. Ich glaube aber, das Thema zu sagen, wir haben ein Land, in dem wir Rechte von Minderheiten noch aktuell gut schützen, wo wir ein weltoffenes, tolerantes Land eigentlich in der Mehrzahl der Bevölkerung sein wollen. Das ist, glaube ich, auch nochmal enkeltauglich zu gucken, welche Staatsform werden wir in der Zukunft erleben. Und nichtsdestotrotz müssen wir da jetzt, glaube ich, diese Prioritäten neu setzen. Die berühmten, in Anführungszeichen, aus Funk und Fernsehen Militärexperten wie Carlo Masala und Sönke Neitzel, den ich vor 2 Wochen mal gehört habe, nach dem Motto, diese beiden Schlagworte, der Urlaub vom Krieg ist vorbei und der letzte Sommer in Frieden. Das sind Dinge, die wir auch im Gesundheitssystem einfach wahrnehmen müssen und uns auch ein bisschen immer wieder klar machen, dass wir schon in einer Bubble alle miteinander sind, dass aber das Leben draußen, und das sehen wir einfach an den Kindern und Jugendlichen, die Perspektive 2025 ist eine komplett andere als eine Perspektive 1995 oder 2005. Und das muss uns, glaube ich, bewusst sein und muss uns, glaube ich, allen vielleicht ein bisschen nochmal immer wieder eine Mahnung sein, die Themen, die wir alle vorantreiben, nicht mit einer unglaublichen Wichtigkeit zu versehen, das sind oft keine existenziellen Fragen. Das sind selten, in Anführungszeichen, Fragen um Leben und Tod. Also das, glaube ich, muss uns schon weiter bewusst sein.
Wow. Sie haben jetzt gerade Hubert Messner zitiert. Kollege von Ihnen, der hat übrigens nicht nur als Geschwister Reinhold, sondern er hat, glaube ich, noch 8 oder 7 weitere. Das ist eine Großfamilie gewesen. Und Sie haben gerade zitiert, dass er gesagt hat, die Leute sind zu unzufrieden. Sind die Leute in Südtirol auch unzufrieden? Das glaubt man gar nicht.
Nee, ich habe ihn zitiert mit, wo kommt die Unzufriedenheit her?
Also die generelle.
Ja, natürlich, es sind, glaube ich, die ganze westliche Welt hat eine Kultur der Unzufriedenheit in den letzten 10 Jahren erlebt. Es gilt, glaube ich, meine aus der Ferne, auch ein Stück weit vielleicht für das, was wir in Amerika erleben. Mhm. Und ich glaube, es ist immer wieder, das war gerade interessant, in Ihrem Blick zu sehen, dieses, vielleicht müssen wir über manche Dinge, die wir als gegeben hingenommen haben, einfach nochmal mit einem zweiten Blickwinkel drüber nachdenken. Und ich denke, dass das viel unserer Diskussionen nochmal ändern würde. Und das ist was, was ich mir für den politischen Diskurs auch wünschen würde. Und ich denke, das ist schon was, was wir einfach jeder von uns jeden Tag auch wieder tun müssen. Offener diskutieren. Und dieser berühmte Satz, we agree to disagree, das hatten wir, glaube ich, auch mal schon in einer unserer Folgen, dass in Social Media nur hoch und runter gibt. Und das ist vielleicht, ist unsere Alltagskommunikation deutlich näher an dem You are fired von Donald Trump, als wir es uns oft selber eingestehen.
Mhm. Diesen Geist, den Sie gerade, ich will nicht sagen jetzt heraufbeschwören, aber an den Sie appellieren, dass wir ihn vielleicht alle stärker heraufbeschwören sollten, nämlich dieses, lass uns mal innehalten und überlegen, was ist uns eigentlich wichtig. Ich sag mal so, unter uns, diesen Geist atmet dieser Vertrag jetzt nicht von CDU, CSU und SPD. Wenn ich es mal bewerten würde, ganz klassisch, Koalitionsvertrag, hochgradig affirmativ, performativ, keine Inhalte. Da wird alles vermieden, sich in irgendeine Weise festzulegen mit klaren Ideen. Jetzt kommt das große Aber. Sie haben im Vorgespräch, das fand ich irritierend in gewisser Weise, darauf hingewiesen, dass Sie an dem ersten Absatz des Gesundheitskapitels hängen geblieben sind. Also er hat sie in gewisser Weise erschrocken, so habe ich das wahrgenommen. Ich lese den mal vor. Wir wollen eine gute, bedarfsgerechte und bezahlbare medizinische und pflegerische Versorgung für die Menschen im ganzen Land sichern. Dafür wagen wir tiefgreifende strukturelle Reformen, stabilisieren die Beiträge, sorgen für einen schnelleren Zugang zu Terminen und verbessern die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen. Und da haben Sie gesagt, das war so unerwartet, dass dieser Satz da steht.
Vielleicht habe ich es nicht richtig formuliert. Ich glaube, dieser Satz ist eigentlich der ganze Koalitionsvertrag in einem Espresso von 4 Zeilen. Also, wenn wir sagen, was wir alles möchten, und gleichzeitig dann aber sagen, wir stabilisieren die Beiträge, dann muss man überlegen, was wollen wir tun? Und wenn wir uns die einzelnen Themen rannahmen, wir wollen zum einen einen schnelleren Zugang zu Terminen, und anderen die Arbeitsbedingungen der Menschen verbessern. Mhm. Dann sind oft diametrale Dinge. Und ich habe es vorhin so versucht zu formulieren, ich glaube, entweder man zieht diesen 4 Zeilen durch oder man zieht das, was dahinter kommt, durch. Ich glaube aber, was die Bürgerinnen und Bürger und die Menschen in dem Land wollen, ist, dass man sich jetzt mal entscheidet, was man möchte. Mhm. Das ist auch das, was ich wahrnehme. So eine Kollege hat in den BRICS immer darauf hingeworfen, dass wir auch über den Entwurf eines Koalitionsvertrages reden. Man kann auch da wieder überlegen, ist es denn, wenn ich eine Regierung wähle, und ich habe Mandatsträgerinnen, und die haben den Auftrag, eine Regierungsbildung zu finden. Es klingt so toll, einen Mitgliederentscheid zu fordern, aber ist es demokratisch? Wie viele Mitglieder hat die SPD? Nicht mehr so wahnsinnig viele.
300.000.
Wie viel Prozent hat die SPD bei der Bundestagswahl bekommen?
Lächerliche 16.
Jetzt haben diese 300.000 aus der Splitterpartei, früher mal genannt Sozialdemokratie, die können im Prinzip den Daumen noch senken. Das muss man sich vorstellen. Ich finde das nicht hochgradig demokratisch. Dafür haben wir ja eigentlich eine Wahl, damit wir sagen, ihr habt jetzt die Verantwortung und die Verpflichtung, das Beste daraus zu machen. Mhm. Und gleichzeitig hat man gesehen, dass es ja immer noch in denselben Diskussionen weitergeht. Und mal diese Enttäuschung, das hatte ich am Ende der Woche, gab es eine neue Allensbach-Umfrage, dass das Ansehen der Regierungen ja meistens zu Beginn relativ hoch ist, dann irgendwann mal sinkt, dann kommt vielleicht irgendeine disruptive Entwicklung von außen und dann steigt es wieder. Aber dass diese Regierung, obwohl sie noch gar nicht im Amt ist, so massiv Vertrauen verloren hat seit der Wahl, ist uns was uns nochmal zu denken geben sollte. Wir haben immer noch keine Lösung, wie wir mit den Wählerinnen und Wählern der AfD, wie wir mit den Abgeordneten der AfD umgehen. Und das ist was ich glaube auch, wir jetzt einfach nicht vergessen dürfen, dass diese grundsätzliche Frage, wo entwickelt sich dieses Land hin, vielleicht noch mehr als Gesundheit dieser Ideen braucht, wollen wir ein weiterhin tolerantes und weltoffenes Land. Mhm. Es gab mal kurzfristig die Idee, einen gesetzlichen Feiertag abzuschaffen, wo Markus Söderlang sagt, ja, es sind aber die kirchlichen Feiertage. Wenn aber weniger als 50% der Menschen im Land noch Mitglieder einer
christlichen Kirche sind,
ja, Konfessionsgemeinschaft sind, dann wir auch in der Spitze der letzten Regierung, wenn ich richtig informiert bin, mehrere Kollegen hatten, die nicht mehr Mitglieder einer kirchlichen Glaubensgemeinschaft sind. Da müssen wir uns vielleicht tatsächlich mal überlegen, wie wir das nochmal angehen und was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Und das ist, glaube ich, was, da nehme ich den Beteiligten ab, dass sie diese Verantwortung spüren. Ich habe den Eindruck, dass es aber noch keinen Weg gibt, diese Verantwortung in irgendwas nach vorne umzusetzen.
Ja, das ist interessant. Sie haben auch wieder in so einem Nebensatz gesagt, dass wir nach wie vor ein Problem damit haben, mit der AfD umzugehen. Geht nicht dieser Befund eigentlich in eine falsche Richtung? Haben wir nicht, oder anders, wenn wir immer auf den Umgang mit der AfD schauen, ist das dann nicht das Prinzip Kaninchen und Schlange, dass wir da sitzen und einfach diese Schlange angucken, statt dass wir als Kanickel einfach mal sagen, ich gehe jetzt mal raus und entferne mich von der Schlange und löse mal die Probleme der Menschen im Land?
Ich benenne mal, wofür die Schlange steht. Da, wieder zurück zur Starkbierprobe am Nockerberg, als in dem Singspiel Alice Weidel als nicht sprechendes Hobbyhorse durch die Kulissen gegeistert ist. Das war einfach, man kann über Satire ja viel sagen, aber das hat es einfach mal wieder, die Satire besser beschrieben als die realpolitischen Kommentare. Ja. Und deswegen reite ich immer so auf den Werten rum. Mhm. Wollen wir ein tolerantes und wertoffenes Land sein oder möchten wir eine Politik haben, die Menschen mit Behinderung als Belastung erlebt? Mhm. Das ist einfach was, darüber müssen wir sprechen. Mhm. Ja, und ich glaube, dass wir das nur in der Sachdiskussion führen werden. Und natürlich kann man auch da über Migration wieder nachdenken und überlegen und machen und tun. Aber die Erfolge, die in der letzten Legislatur erreicht wurden, die schaut man gar nicht an, sondern man geht immer noch höher, noch weiter, noch mehr. Und auch da, ich meine, das ist ja schon, ich habe heute Morgen mal für mich gezählt, wie viele Päpste habe ich erlebt und wie viele KanzlerInnen. Und es ist eine relativ identische Zahl, obwohl man das gar nicht so wahrnimmt. Ja. Mhm. Es sind sechs KanzlerInnen, jetzt Merz schon mit eingerechnet. Und den neuen kommenden Papst, da ist mir sicher, dass er männlich ist, den dann, es wird die Nummer 5 sein. Und wenn man nochmal nachdenkt, wie Franziskus gestartet ist und was er alles versucht hat und was er teilweise auch gemacht hat. Und Lampedusa als erste Reise, das ist eigentlich ein Punkt, über sowas man nochmal nachdenken muss, mhm, und wirklich zu überlegen, was das alles bedeutet. Der globale Süden, dieses, ja, Europazentrische, wir kommen aus dem Europazentrismus nicht raus.
Wobei, das ist schon schön. Wobei auch da ja viele, sind ja unglaublich viele, also alle, die jetzt zuhören, wissen relativ genau oder können relativ genau reproduzieren, dass wir dieses Gespräch an Osterdienstag aufzeichnen. Und alle Nachrufe, die seit Ostermontag erschienen sind, das ist dann ja immer Wahnsinn. Unter uns, die hat man natürlich auf Taste liegen, solche Nachrufe. Die schreibt man dann nicht ad hoc. Da zieht sich auch wie so ein roter Faden diese Ambivalenz durch. Einerseits der Papst der großen Symbolik, eben mit dieser ersten Auslandsreise nach Lampedusa. Einerseits aber natürlich am Ende auch an den innerkirchlichen Strukturen nicht wirklich weit gekommen. Nicht am Ende sogar größere Gräben hinterlassen, ist wahrscheinlich jetzt nicht sein Verdienst, sondern das Verdienst der Strukturen. Und so ähnlich steht es dann offensichtlich auch in unserer Gesellschaftspolitik. Michael Hubmann, wir haben ein Befund, den muss man an der Stelle nochmal aussprechen. Je häufiger wir zwei versuchen, über Gesundheitspolitik zu sprechen, desto weniger gelingt es uns, weil wir immer im großen Gesellschaftlichen landen. Aber offensichtlich ist Gesundheitspolitik ja nur eine von diversen Ausprägungen von Gesellschaftspolitik, oder?
Ja, ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil ich glaube, dass das, wie Sie sagen, für viele Bereiche gilt. Wir könnten ja auch in die Bildungspolitik wechseln, wo man so den Eindruck hat, dieses Silo-Denken, auch da ein einfacher Befund von außen, Bildung wird immer schlechter und es gelingt uns nicht und Kultusministerkonferenz ist ja, glaube ich, sollte auch nicht das flexibelste aller Gremien sein. Ich glaube, das ist dieses, was ich oft mit Verantwortungsweitergabe bezeichne, aber auch trotzdem nochmal dieses sich bewusst machen, dass wir ein Gesellschaftssystem sind und dass dieses Gesellschaftssystem momentan in einer existenziell oder in einer Veränderungsphase ist, die in einer möglicherweise existenziellen Änderungen ankommen kann. Und deswegen, glaube ich, schweifen wir auch immer wieder so ab. weil es auf der anderen Seite, glaube ich, ein Erlebnis, das ich von vielen meiner Kollegen, die die Verantwortung in den Verbänden oder Institutionen haben, auch so wahrnehme, dass man trotzdem eine unrealistische Erwartungshaltung seiner Mitglieder hat. Ja? Mhm. Ein Beispiel, um jetzt mitten in die Gesundheitspolitik zu gehen, die EPA. Mhm. Wir haben es schon versucht, auf die Rechte und die Problemlagen bei Kindern in der Nutzung der EPA hinzuweisen.
Kurzer Disclaimer, Michael Hubmann ist in der Testregion.
Ja, genau. Und fahre heute Nachmittag wieder in die Praxis und hoffe, dass das 17. Update jetzt dazu bringt, dass ich es testen kann. Aber wir haben ja gesehen, dass sowohl das Bundesgesundheitsministerium als auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung hier sehr, sehr viel getan haben, um einen Lösungsweg auf den voranzubringen. Mhm. Und in der Binnenwahrnehmung meiner Kollegen wäre natürlich alles aus einem komplett ändernden Gesetz noch gar nicht als Erfolg wahrzunehmen gewesen. Ich glaube, dass das was ist, was ich mir zunehmend sicher bin. Es tut uns dieser, auch wieder österlich, Hosanna kreuzigt ihn, diese unglaubliche Schärfe der Berichterstattung in Social Media, die verändert die Menschen mehr, als wir wirklich schon wahrnehmen wollen. Es ist unheimlich wichtig, da wieder zurückzurudern. Und deswegen, glaube ich, ist die Gesundheitspolitik da ein Beispiel für viele andere Politikfelder auch. Und die Politik ist Teil der Gesellschaft. Und wir haben die Politikerinnen und Politiker, die bereit sind, diese Ämter zu übernehmen und denen wir diese Verantwortung übertragen haben. Und das ist was man, glaube ich, schon viel, viel ernster noch nehmen müssen, jeder für sich selber.
Ich habe mal mit Blick auf diese gesellschaftliche Rhetorik, die Sie gerade angesprochen haben, die durch Social Media ja ein verschärfendes Momentum bekommen hat, habe ich mal geschrieben, dass im Prinzip das, was man schon immer sagen durfte, siehe Meinungsfreiheit, wofür man sich früher aber noch schämen musste und entschuldigen sollte, heute eigentlich zum guten Ton gehört. Nicht? Das ist das, ja, was Michael Hubmann gerade nickend bestätigt. Wollen wir noch ein bisschen in eine Kinder- und Jugendmedizinische Gesundheitspolitik schauen? Dass wir noch ein bisschen bewerten, was da vielleicht an konkreten oder auch nicht konkreten Sachen drinsteht. Vieles ist jetzt schon so en passant angesprochen worden. Ich will mal einen Satz rausgreifen, der steht jetzt allerdings in dieser Form nicht im Koalitionsvertrag drin, sondern der steht in einem Sofortprogramm drin. Das gibt es auch noch. Darauf hat man sich wohl verständigt. Und da steht drin, in dem Sofortprogramm, wir schaffen das Cannabis-Gesetz der Ampel ab. Unsere Kinder und Jugendlichen müssen vor Drogenkonsum und Sucht geschützt werden. Haben Sie das geschrieben?
Nein, aber ich begrüße es, dass es da so drin steht.
Das war eine erwartbare Reaktion. Das heißt, wir zwei, nicht mal wir zwei dürfen, obwohl wir volljährig sind, dann irgendwann noch eine Tüte rauchen. Jedenfalls nicht legal gekauft. Machen wir mal weiter. Es soll, das hat mich tatsächlich dann wiederum irritiert. Es steht relativ weit früh in diesem Gesundheitskapitel auf Seite 106 das Thema Prävention. Da heißt es hier, Krankheitsvermeidung, Gesundheitsförderung und Prävention spielen für uns eine wichtige Rolle. Wir sprechen Menschen, insbesondere Kinder, zielgruppenspezifisch, strukturiert und niederschwellig an. Punkt. Das ist der eine Satz. Der zweite Satz, der direkt danach kommt, lautet, die bestehenden U-Untersuchungen werden erweitert und das Einladewesen für alle weiterentwickelt. Versuchen wir mal, Michael Hubmann, diese beiden Sätze so ein bisschen auseinanderzunehmen. Es sind ja zwei Dinge, die da drin sind. Das eine sehr ärztliche Aspekt und das andere eher was Generelles. Was erwarten Sie von diesen beiden Dingen, die da geplant sind?
Ich glaube, dass das ein wunderbares Beispiel ist, dass man da sehr viel lesen kann, je nachdem, was man hören möchte. Also es ist ein klassisches Sender-Empfänger-Problem. Mhm. Krankheitsvermeidung, Gesundheitsförderung und Prävention spielen für uns eine wichtige Rolle. Kann man, wenn man ganz böse ist, so lesen. Wir machen weiter wie bisher. Mhm. Und dann nochmal überlegt, dass irgendwo anders auch steht, wir fördern verstärkt Bewegung und gesunde Ernährung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, und die beiden Sätze zusammennimmt und vielleicht ein erstes Gesetz auf den Weg bringen möchte, könnte man nochmal über Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel nachdenken. Mhm. Oder man könnte zum Beispiel über die berühmte Abgabe auf zuckerhaltige Getränke, wie in England beispielsweise, gehen. Und man könnte nochmal drüber legen, ob es tatsächlich eine Änderung der Mehrwertsteuersätze für gesunde Lebensmittel geben sollte. Mhm. Ich war vor circa einem Jahr auf einer Veranstaltung der Lebensmittelindustrie. Ich habe dort auch nochmal gelernt, den Blickwinkel der Kollegen und Kolleginnen zu verstehen. Ich glaube, auch da muss man jetzt einfach mal Klarheit schaffen. Weil wenn wir, so wie wir es die letzten eineinhalb Legislaturen machen, die beiden Blöcke, tu es und tu es nicht, gegeneinander herlaufen lassen, dann werden die beide ihre Argumente verselbstständigen. Und ein Argument der Lebensmittelindustrie von Herrn Minhof, dem Hauptgeschäftsführer, war, wir haben keine Daten, wie sich Größe und Gewicht der Kinder wirklich entwickeln. Wir haben nur die KIPP-Studie. Ist richtig. Mhm. Wenn man dann anguckt, dass es zum Beispiel teilweise Aufgabe von Krankenkassen mittlerweile ist, Daten zu erheben über die psychische Belastung und so weiter, dann ist da unheimlich viel drin verpackt. Und wir sollten genau da jetzt nochmal überlegen, was wollen wir wirklich tun? Und das ist das, was die Leute, glaube ich, ganz oft an diesem Koalitionsvertrag ein bisschen enttäuscht, dass das so versteckt ist. Ja. Dabei ist nicht konkret genug.
Ja, genau. Und vor allem, wenn wir bei diesem Einsatz bleiben, es spielt für uns eine wichtige Rolle, da fehlt ja der Komparativ, ne, im Vergleich zu vorher.
Ja.
Dann gucken wir mal auf die, vielleicht nochmal Richtung Antwort, Lebensmittelindustrie. Es gibt ja mittlerweile Evidenz aus dem UK, die eben durchaus nachweist, dass es eine Obesity Reduction gegeben hat, seitdem man diese Sugar-Texte eingeführt hat. Ich würde sagen, wir verlinken das mal mit rein, dann kann die Lebensmittelindustrie da nochmal nachlesen. Stichwort U-Untersuchungen werden erweitert und das Einladewesen für alle weiterentwickelt. Was erwarten Sie dahinter?
Eine klassische Föderalismusdiskussion, dass es Bundesländer gibt, die das schon tun, andere, die es noch nicht tun und jeder nach 15 Monaten zu überzeugen kommt, dass er es richtig macht und das andere Bundesland falsch.
Ja, okay, gut, also nächste Föderalismusdebatte. Wir gehen eine Seite weiter, Seite 107. Dort kommt jetzt ein Satz, den müsste Michael Hubmann super freuen. Wir bauen die Kapazitäten der Weiterbildungsstellen für Kinderärztinnen und Kinderärzte aus. Finden Sie gut? Oder gut?
Finde ich sehr gut und auch nötig.
Ja.
Auch da kann man wieder in die Historie gehen. Also wir haben ja den Paragraphen 75a, der die Weiterbildungsförderung darstellt. Und dort wird die Allgemeinmedizin aus dem Versorgungsbereich, des hausärztlichen Versorgungsbereichs herausgehoben. Das war in der damaligen Situation sachgerecht. Und jetzt ist es aber so, dass wir das für die Kinder- und Jugendärztinnen in der Aufrechterhaltung der flächendeckenden Versorgung von Kindern und Jugendlichen zwingend fordern müssen. Und ich glaube, dass das was ist, wo wir auch im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz eigentlich schon auf einem guten Weg waren. Jetzt aber hoffen, dass es gibt auch nochmal die Bundesratsinitiative aus Baden-Württemberg dazu. Und vor dem Hintergrund hoffe ich sehr, dass das in eines der Gesetze der ersten Regierung einfließen wird.
Jetzt zitiere ich wieder Michael Hubmann. Jetzt könnte man diesen Satz so lesen oder so lesen. Wenn da steht, wir bauen die Kapazitäten der Weiterbildungsstellen aus, könnte ja ein bösartiger Gesundheitspolitiker sagen, da steht nicht die Förderung nach 75 Jahren.
Ja, ich glaube, aber dann muss man sich überlegen, was man möchte.
Mhm.
Und das ist eine Diskussion, die man einfach irgendwann ehrlich führen muss. Mhm. Wenn man sagt, nee, wir wollen das nicht, dann darf man sich in 5 Jahren später aber auch nicht beschweren, wenn die Versorgung nicht mehr so sicherzustellen ist.
Mhm.
Und da haben Sie völlig recht, aber das geht ja komplett durch. Und das ist, glaube ich, am Ende vom Tag dann wieder die Frage, habe ich eine Überzeugung, für die ich als Koalition stehe? Möchte ich irgendwas auf den Weg bringen oder gehe ich genau in dieses, gib mir dieses, dann nehme ich dir jenes. Und natürlich wird das System immer in der Koalition immer so ein bisschen ein Do und Des sein müssen.
Mhm.
Aber die entscheidende Frage ist, was ist die Grundvoraussetzung? Wofür steht diese Koalition? Sie hat sich ja eigentlich auf das Deckblatt geschrieben, dass sie eine Grundüberzeugung hat. Die heißt Verantwortung für Deutschland.
Mhm.
Und das ist was, daran wird man sie messen müssen.
Ja, daran werden wir sie messen. Gehen wir gerade noch mal weiter. Das sind jetzt einfach so ein paar Versatzstücke aus dem Bereich Gesundheit. Interessanterweise taucht das Wort Kinder, in welchem Zusammenhang auch immer, in welchem Kompositum auch immer, im Gesundheitskapitel gar nicht so oft auf. Ich habe es 4-mal dort gezählt an 4 Passagen. An anderen Stellen kommt es dann sehr viel häufiger. Bleiben wir im Gesundheitskapitel, dann finden wir auf Seite 111 die Psychotherapie, das sind jetzt meine Worte, am allerwertesten ist in Deutschland. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht lange reden. Konkret, wenn es hier um die Kinder und Jugendlichen geht bei der Psychotherapie, also KJP, heißt es, die Bedarfsplanung passen wir an. mit Hinblick auf die Verbesserung der Versorgung auch im ländlichen Raum und stellen die Weiterbildungsfinanzierung in der Psychotherapie sicher. Das ist ja ein Riesenthema, Weiterbildung in der Psychotherapie. Ziel ist eine bessere Versorgung, ist dann noch ein Teil des Zitats. Und die Stärkung der Resilienz unserer Kinder und Jugendlichen. Beim Begriff Resilienz zucke ich mittlerweile immer so zusammen, weil ich manchmal den Eindruck habe, das ist so, zu so einer PR-Floskel verkommen. Michael Hubmann, was erwarten Sie hinter diesem Absatz?
Erstmal eine Akzeptanz, dass die Psychotherapie natürlich oft auch begrifflich unscharf benutzt wird. Mhm. Sie meint in dem Fall die psychotherapeutische Versorgung. Sie hat aber einen ganz klaren Oberlip zur Kinder- und Jugendpsychiatrischen Versorgung, ambulant und stationär. Und sie hat natürlich damit zu tun, was alles an sozusagen SGB-5 fremden Leistungen ins Medizinsystem hineinverlagert wird. Stichwort Medikalisierung von Entwicklungsstörungen oder von sozialen Problemen. Und das ist, glaube ich, was, wo man auch da wieder klar werden muss. Die Tatsache, was ist der größte Überlappungsbereich in dem Bereich der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe? Dort mal überhaupt eine Klarheit zu schaffen, über welche Finanzströme wir reden. Und das ist dort geschickt umgangen, indem man was reinschreibt, was niemandem wehtut. Aber es ist nochmal weit weg von einem Gesamtkonzept.
Also auch da eine Menge Schatten, der sich hinter diesem sogenannten Licht da verbirgt. Jetzt wird es ein bisschen unangenehmer, weil tatsächlich, wenn man jetzt weiter nach dem Wortteil Kinder sucht, dann wird es wirklich dünn. Im Bereich Bildung findet man fast gar nichts oder sehr wenig. Da hat man den Eindruck, der Bund habe mit Bildung gar nichts zu tun, obwohl der Begriff Bildung oft vorkommt. Dann findet man viel zum Thema Kinder- und Jugendstrafrecht und solche Geschichten. Auch das, es gibt dann einige Passagen, zum Beispiel auf Seite 40 können wir lesen, wir fördern verstärkt Bewegung und gesunde Ernährung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Das war's. Sie haben vieles schon genannt. Sie haben die Sugar-Tags genannt. Wir haben über Werbeverbote von Tabak oder auch Alkohol gesprochen. Das findet dort alles überhaupt keinen Niederschlag mehr. Stichwort Verhältnisprävention. Haben Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs benutzt, das Wort. Dieses Wort findet man dort nicht. Also wir stecken von unseren, was haben wir da jetzt, 500 Milliarden Investitionspaket, wo es ja heißt, das soll irgendwie überwiegend auch für die Kommunen bereitgestellt werden. Wir stecken das jetzt mal in öffentliche Räume. Davon liest sich dort gar nichts.
Ja, ich glaube, man muss nach dem Ende der Ampelkoalition sagen, es braucht nicht mal die FDP, um solche Ideen zu verhindern. Da finden sich auch bei der Sozialdemokratischen Partei und der Christdemokratischen Parteiengruppe Menschen, die das so sehen. Und das ist, glaube ich, das, was ich mit Verantwortungsweitergabe meine. Wir beschreiben, dass die Adipositas zunehmen. Wir beschreiben, dass die Kinder deutlich mehr Zeit oder zu viel Zeit für soziale Medien aufbringen. Mhm. Wir versuchen das aber irgendwie dem Gesundheitssystem abzuladen. Mhm. Die eigentlich notwendige gesellschaftspolitische Änderung, der gehen wir aber aus dem Weg. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Punkt. Ich habe keinen Überblick über die Veränderungen von zuckerhaltigen Getränken, was den Umsatz angeht in UK. Mhm. Wir gucken uns einfach nur an, was ja gut ist, dass wir medizinische Benefits haben. Aber ich glaube nicht, dass die Menschen in UK deutlich signifikant weniger Coca-Cola, Pepsi-Cola und was weiß ich was trinken. Aber es hat vielleicht andere Auswirkungen. Und vielleicht ist das was, wo man auch die Industrie dann entsprechend mitnehmen muss. Mhm. Und das ist Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn man da weiter oben liegt, es liegt ein differenziertes Verbraucherbild zugrunde. Mhm. Sollen selbstbewusst entscheiden können. Mhm. Wenn ich das jetzt mal auf Steuersystem umlege, würde das bedeuten, wir fordern, jeder darf seinen Steuersatz selber festlegen. Also das sind so Dinge, wo wir immer noch diesen Geist der Anfang der 10er Jahre, so nach der Weltwirtschaftskrise, durch die Bankenkrise, nach dem Motto, es muss alles möglich sein, wir sind Exportweltmeister und so weiter. Und dass diese Zeiten ein Stück weit vielleicht vorbei sind, das fehlt. Gerade in den textlichen Inhaltspassagen. Mhm. Das steht in der Präambel kraftvoll drin, aber dann fehlt der Mut. Nach dem Motto, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Das ist doch ein super Schlusswort. Ich hatte jetzt gedacht, wir reden nochmal über Kinderarmut, aber ich fürchte fast, Michael Hubmann, da werden Sie zu demselben Befund kommen.
Ich fürchte auch.
Dann würde ich sagen, an dieser Stelle eine kurze Replik von Michael Hubmann aus Sicht idealerweise enkeltauglicher Politik auf diesen Koalitionsvertrag. In 2 Wochen sind wir schlauer, wie unser neuer Kanzler heißt, mutmaßlich Friedrich Merz. Michael Hopmann, ich würde sagen, an dieser Stelle wieder einmal vielen Dank für eine Episode Kindergarten-Gesundheitspolitik. Wir hören uns wieder und schauen mal, was wir da noch zu besprechen haben, ja?
Das machen wir. Ich freue mich jetzt schon drauf und vielen Dank für das nette Gespräch.
Danke Ihnen. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.